Also wir brauchen eigentlich mehr Europa, um insgesamt effektiver zu werden. Und von daher ist doch dieses jeden Tag einen Schritt mehr, dem, was ich gerne in der Zukunft sehen würde, ein ganz gutes Elixier.
Grad Sozialkompass. Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann frage ich meine Kinder. Sie haben einen untrügbaren Kompass in sich, der ihnen sagt, was richtig ist und was falsch. Der ihnen auch sagt, wohin die Reise eigentlich gehen müsste. Sie sehen zum Beispiel ganz klar, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Ist die Welt denn verrückt geworden, frug mich meine Tochter in diesen Tagen, als sie die Angelobung von Donald Trump und seine Ankündigung des Ausstiegs aus dem Pariser Klimaabkommen im Fernsehen verfolgte. Wir Erwachsenen mögen uns vielleicht heimlich wünschen, dass die Welt, so wie sie jetzt gerade ist, hier bei uns, doch bitte eigentlich bleiben möge. Meine Kinder sind da irgendwie schlauer. Sie haben klare Wertvorstellungen und wissen, dass es Transformation braucht, Verwandlung. Denn die Drohung Erich Frieds klingelt ihnen sozusagen in den Ohren. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Das betrifft uns auch hier in unserem Podcast 361 Grad Sozialkompass, wenn wir über das Thema Wohlstand sprechen. In mehr als 10 Folgen haben wir das Thema jetzt vermessen. Vom monetären Wohlstand über Zeitwohlstand, die Folgen der Klimakrise für den Wohlstand, den öffentlichen Raum und. Nun wollen wir heute das Thema abrunden und nochmal zum Beginn zurückkehren. Wie den Wohlstand bewahren und so transformieren, dass er dem guten Leben aller dient. Ich könnte dann natürlich wieder meine Kinder fragen, die hätten sicher einige gute Ideen zur Hand, aber in dem Fall heute fragen wir eine ausgewiesene Expertin, man kann sagen ein Promi auf diesem Gebiet auch. Markus, wer ist heute unser Gast?
Ja, hallo. Unser Gast heute ist Maja Göpel. Maja Göpel ist Politökonomin und Transformationsforscherin. Sie lehrt als Honorarprofessorin an der Universität Lüneburg, aber nicht nur das. Sie ist auch eine engagierte Wissenschaftlerin. Sie forscht also nicht nur, sondern sie bringt sich in die Prozesse, die sie beforscht, auch aktiv gestaltend ein. So ist sie unter anderem Mitbegründerin von Scientists for Future. Zuletzt ist von ihr das Buch erschienen Werte, ein Kompass für die Zukunft. Ein Buch, das den Anlass für dieses Gespräch heute bot. Denn in dem Buch geht es in weiten Teilen um die Frage, die auch unseren Podcast in dieser Staffel bewegt. Die Frage nämlich, wie wir Wohlstand neu, anders, fortschrittlich, zukunftsfähig denken können. Frau Göpel, bei den Worten Werte und Kompass werde ich natürlich hellhörig. Zum einen heißt unser Podcast ja 361 Grad Sozialkompass und ich verwende das Bild des Kompasses auch in einem Buch Einführung in die katholische Soziallehre, das ich vor knapp 4 Jahren veröffentlicht habe. Sie schreiben, verwenden dieses Bild des Kompasses auch und zugleich das Wort Werte im Titel. Welche Werte sind es denn, die einen Kompass für die Zukunft darstellen könnten?
Vielen Dank A für die Einladung und B für diese Auftaktsfrage. Also was mich beschäftigt hat, ist eben, wie kriegen wir in Zeiten, wo so die Pfade, die wir gewohnt sind, also die Selbstverständlichkeiten sich auflösen, wir also diese Sicherheit nicht mehr unbedingt in den Strukturen, die da waren, finden und ihrer Stabilität, sondern eben in dem Veränderungsprozess und was kann dem Prozess ein gewisses Kontinuum anbieten. Und das ist eben diese Wertorientierung für mich gewesen. Also ich komme so ein bisschen auch aus der Komplexitätsforschung, da geht es auch irgendwann an den Punkt, wenn es alles so ein bisschen kippt und wir in diesen Umbruchphasen sind, woran orientieren wir denn dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind und wo wir rein investieren sollten und was wir vielleicht auch mal loslassen möchten? Und da sind natürlich Ergebnisse und Ziele und deren Wertigkeit im Vordergrund. Und auf dem Weg dahin, wissen wir alle, ist Veränderung leichter, wenn wir auch einigermaßen freundlich miteinander umgehen und die Sorge darüber, dass Krisen im Grunde genommen missbraucht werden oder dass einige bewusst oder unbewusst hinten runterfallen werden, das ist natürlich etwas, was Veränderungsprozesse sehr schwer macht. Und das sehen wir auch heute.
Können Sie diese Werte, für die Sie hier eintreten, die offenbar unabdingbar sind für eine gelingende Transformation, für einen gelingenden Transformationsprozess, können Sie die genauer benennen?
Mhm. Also ich habe 3, 4 in mir näher angeguckt, weil es mir wichtig ist, auch Werte ein Stück weit zu erden oder messbar oder greifbar zu machen. Weil sonst sehen wir auch zum Beispiel, Freiheit ist ja so einer, der ist so umkämpft geworden, der rotiert frei fröhlich rum. Also jeder behauptet was anderes, was angeblich freiheitsgewährend sei oder nicht. Deshalb geht es ja ein bisschen immer um die Frage auch, wo sind Letztbegründungen oder wie kriege ich etwas gefestigt, damit ich dann eben auch schauen kann, ist es wertekongruent? Also ist eine bestimmte Aktivität, eine bestimmte Form, mich zu verhalten, kongruent mit dem, was ich sage, was in diesem Wert angespielt wird. Und da habe ich mir so mal die Wahlplakate angeguckt, im Prinzip, und waren da so Sicherheit, Freiheit, Wohlstand und Frieden, die man eigentlich überall auch gefunden hat. Und das ist ja ein ganz guter Indikator dafür, dass das gerade etwas ist, was etwas Wünschenswertes ausdrückt. Und dann habe ich überlegt, so, wie könnte man das denn eigentlich ein Stück weit aufdröseln, weil für mich Frieden natürlich auch ein Resultat ist, was aus den anderen ein Stück weit eben resultiert und gleichzeitig aber Voraussetzung ist. Was wir am besten packen können, im Sinne von managen können und damit auch greifen und messbar machen können, war für mich diese Wohlstandsthematik. Und die ist ja auch etwas, wo sich gegenseitig sehr stark vorgeworfen wird, was die eine oder andere Partei oder Akteur jetzt kaputt macht oder nicht. Und deshalb, weil ich aus der Nachhaltigkeitsthematik komme, wo diese Frage auch war, wie kommt das eigentlich, dass wir immer das Gefühl haben, wenn man das Klima schützt oder wenn man die Ökosysteme schützt, dass man damit den Wohlstand kaputt machen will, das eben auch nochmal aufzudröseln und sagen, diese Stabilität eines zukünftigen Wohlstandsmodells gewinnt eben durch die Transformation, sodass wir anders wirtschaften als in der Vergangenheit, weil das aktuelle Wirtschaften natürlich der Treiber der Krisen ist. Und deshalb habe ich daneben zwischen Zielwerten unterschieden, habe gesagt, ich nehme jetzt mal den Wohlstand, weil der am meisten packbar ist, weil wir den auch schon in Messgrößen gefasst haben. Und dann gucke ich mir eben auch zusätzlich an, wieder in dieser Handlungsorientierung, welche Instrumente haben wir eigentlich gesellschaftlich? Also das sind ja einmal die politischen Rahmenbedingungen, aber eben auch die ökonomischen Investitionen und wohin die treiben. Also die Wirkungsorientierung im Grunde genommen von dem, wie wir Kooperation und Dynamik der Entwicklung in Gesellschaften organisieren. Und das sind dann so ein bisschen die Kapitel, wo ich gesagt habe, wenn wir dahin wollen, also worum geht's eigentlich? Sicherheit, Wohlstand hat auch viel mit Wohlergehen zu tun, kommt aus dem gesundheitlichen Empfinden, wenn man so richtig mal historisch zurückgeht. Also die menschliche artgerechte Haltung, wenn man so möchte, ne? Weil wir nur, wenn wir gesund sind und florieren, ja eigentlich auch von Fortschritt sprechen sollten. Und dann zu gucken, wie können wir das greifen, damit eine Zielorientierung packbar wird und dann zu gucken, wie können wir dann die Instrumente eben auf diese Wirkung ausrichten, um das Ganze ein bisschen ja aus diesem frei flottierenden Drehen rauszuholen und handhabbar zu machen, weil wir ja eigentlich Sicherheit dann auch wieder erfahren, wenn wir eine Idee haben, was können wir eigentlich tun.
Sie verbinden dann ja auch den Wohlstand oder da auch den Begriff ein bisschen mit dem Wohlanständigkeit. Also Wohlstand und Anstand haben was miteinander zu tun. Ist es das, worum es Ihnen geht, dass man das Bemühen um Wohlstand mit alltäglichen Werthaltungen zusammenbringt?
Ja, im Prinzip gibt es ja einen Moment, wo Steuerung, weil war ein bisschen so, was setzt Wirkung frei in der Gesellschaft, ist der letzte Punkt und deshalb auch das letzte Kapitel natürlich das Verhalten. Also das völlig unabhängig von den Regeln, wie sie gesetzt sind oder den auch Investitionen oder Geschäftsmodellen ja immer ganz starken Einfluss darauf nimmt, A, in welche Richtung geht es weiter und B, was macht das mit meinem Umfeld? Ich bin ja ich wirke auf andere. Das heißt, wenn ich mich sehr fies verhalte, dann wird das natürlich zu einer ganz anderen Reaktion beim Gegenüber oder meinem Umfeld führen, als wenn ich versuche zu sagen, ich bleibe kompromissorientiert, ich schätze Umgangsformen und erhalte die auch. Und was wir jetzt natürlich heute sehen, ist dieses bewusste Erodieren von Anstand als etwas, was dann natürlich auch Kooperationsorientierung und auch ein Vertrauen da rein, dass die anderen auch kooperieren werden, systematisch kaputt macht und kaputt machen soll. Und das ist mir eben auch total wichtig, den Wert des Vertrauens, den habe ich auch quergezogen, das nicht lächerlich zu machen. Da gibt es ja auch einige ökonomische Schulen, die sagen, das ist komplett naiv und eigentlich ist Vertrauen genau abwesend, so der Homo Ludens und jeder haut nur auf jeden drauf und deshalb können wir uns nur mit Regelhaftigkeit so gerade etwas zähmen. Jetzt kann man bei Trump vielleicht sagen, okay, vielleicht stimmt da auch einiges, aber es gibt sicherlich eben auch eine andere Form von Menschenbild und Selbststeuerung. Und wenn diese Selbststeuerung komplett erodiert, dann kommen wir ja eigentlich genau zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, wo wir jetzt befürchten, was in den USA sich bahnbricht. Das wird dann sehr tyrannisch oder eben autokratisch, oder das, was wir in China eben auch sehen, dieses sehr totalitär im Sinne von der Kontrolle der Einzelnen, also die Social Scoring und so weiter, weil ich nicht davon ausgehe, dass ein Selbststeuerungsmomentum aus einem Kompass heraus uns zu diesen freiheitlichen Kompromissorientierungen bringen, wenn ich dieses Menschenbild und dieses Verselbstständigen von natürlich ist es in Ordnung, für sich das meiste rauszuholen, koste es, was es wolle, die anderen sind mir egal. Je mehr wir das verselbstständigen und sagen, das ist die normale Umgangsform, umso mehr bekomme ich ja nur durch richtig rigide Regelhaftigkeit oder ganz starke individuelle Kontrolle überhaupt noch Ergebnisse koordiniert aus einem Kollektiv. Und das versuche ich den Liberalen, die den Freiheitsbegriff so dermaßen pervertieren, gerade auch immer zu suggerieren. Da ist nichts Freies dran, das ist das Recht des Stärkeren, was ihr gerade propagiert. Und in der Konsequenz, wenn dann Regierungen noch sagen, wir müssen ein Kollektiv organisieren, habt ihr eigentlich den Vorbau gebaut für totalitäre Antworten.
Frau Köppel, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben gerade mal den Wohlstandsbegriff rausgenommen aus diesen vier Grundwerten, die Sie genannt haben, und haben gesagt, der ist relativ gut messbar. Ja und nein. Zum einen ist er in ökonomischen Zahlen messbar. Das wird dann in der Regel Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und so weiter gemessen. Aber gerade wir haben in unserer Befassung mit dem Thema Wohlstand in der Katholischen Sozialakademie festgestellt, die rein materielle Messung oder Definition von Wohlstand ist ungenügend. Und jetzt meine Frage an Sie, mag sein, dass es mittlerweile schon ausgefeiltere Messinstrumente für Wohlstand gibt, aber das, was die einzelnen Menschen unter Wohlstand verstehen, ist ja trotzdem nochmal sehr stark unterschiedlich. Woher das kommt, weiß ich nicht. Für die einen ist es rein materiell bestimmt. Ja, also Wohlstand ist, wenn so im Lauf einer Berufskarriere immer ein bisschen mehr auf dem Gehaltszettel steht und ich mir mein Leben gut leisten kann. Ja, für einen anderen ist Wohlstand Planbarkeit oder Zeitsouveränität. Wie kommen wir hier zu einem gemeinsamen Begriff von Wohlstand?
Mhm. Ja, vielen Dank. Weil ich glaube, diese Mitte sich anzuschauen, weil aus meiner Sicht das Erste, was Sie beschrieben haben, das Bruttoinlandsprodukt ist ja genau gar kein Wohlstandsindikator. Das ist auch die langstehende Kritik daran. Also weder die Verteilungsfrage wird da abgebildet, noch die unbezahlte Arbeit, die eine Gesellschaft zusammenhält, wird da abgebildet, noch die ökologische Zerstörung. Und genau deshalb geht es ja darum, sich dem zu verwehren und zu sagen, das Bruttoinlandsprodukt ist also kein Wohlstandsindikator. Ob man noch Wachstum draufschreiben möchte, wenn da ganz viel Planetenzerstörung drin ist, kann man sich auch fragen. Also, dass man diese positiven Konnotierungen eines Indikators, der keine Aussage zu diesen beiden Themen treffen kann, systematisch hinterfragt, ist, glaube ich, ganz relevant. Und dann bin ich natürlich in der Wohlstandsforschung und da gibt es, wie Sie gesagt haben, gibt es ja materielle, immaterielle Komponenten und es gibt auch eine Lebensqualitätsforschung, wo wir in diese Unterschiedlichkeit reinkommen, weil wir Gott sei Dank nicht alle gleich sind. Aber es gibt so eine objektive Wohlstandsforschung und die ist sich relativ einig. Das ist interessanterweise auch nah an dem, was wir mit Menschenrechten oft verbinden. Und das hat die OECD mal zusammengetragen, wirklich international, unter dem Better Life Index. Kann man auch mit Spielen online zu sagen, welche von diesen Dimensionen, die sie zusammengetragen haben, sind mir besonders wichtig. Dann kann ich auch das Land finden, wo ich hinziehen sollte, weil natürlich auch in anderen Ländern unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Aber wir wissen, also ausreichende materielle Versorgung, also eine Abwesenheit von Hunger und Durst ist natürlich eine Grundlage, finden wir deshalb auch in den Menschenrechten. Eine Behausung, ein Job im Sinne von Sicherung von Zugang, was Sie eben schon gesagt haben, das ist ja ein multifunktionaler Aspekt, also einmal eine Einkommensgenerierung, dann natürlich eine Arbeitsteilung, aber auch eine Partizipation und zum Teil eben auch eine Selbstverwirklichung, je nachdem, wie stark ich das zu verbinden vermag oder nicht. Aber natürlich eben zu sagen, das Wichtigste ist diese Teilhabe, sowohl in dem, worauf habe ich dann Zugang, wenn ich einen Erwerb bekomme oder ein Einkommen bekomme und wo kann ich vielleicht mitmachen, damit ich mich gesehen fühle. Und dann so saubere Luft, sauberes Wasser wird immer mit reingenommen. Das heißt, diese Momente, unter denen wir uns ganz gut lebend fühlen, das sind natürlich dann alles Voraussetzungen dafür, dass ich überhaupt die Zeit und die Grundlage und die Sicherheit habe, mich um das, was mir persönlich in meiner Individualität und meiner Unterscheidung von anderen in meinem Lebensstil besonders wichtig ist, darauf aufbauen kann. Und da hat ein Staat auch nichts drin zu suchen. Das sollte auch nicht vorgegeben werden. Aber diese Grundlagen, aus denen heraus ich mich frei entwickeln kann, Gesundheit, Wohnraum, Energieversorgung, Zugang zu Bildung und dann eben Zugang zu einer Verwirklichung im Sinne von, ich kann beitragen in der Gesellschaft. Teilhabe ist vielleicht der beste Begriff dabei. Da sind sich die Forschungen eigentlich einig.
Nun haben Sie gerade eben schon darauf hingewiesen, auf die Herausforderungen, die mit Donald Trump in Amerika auf die Welt, kann man ja sagen, zukommen. Auf der anderen Seite China. Und jetzt könnte man ja sagen, diese Better-Life-Index-Sachen und so, das ist schön und gut in einer Welt, in der liberale Demokratien auf dem Vormarsch sind, in der Subjekte die Möglichkeit haben, sich komplett frei zu entfalten, in der vielleicht auch der Begriff Gemeinwohl nicht ganz vergessen wird. Nun erleben wir das ja nicht nur in China und in den USA, dass es ein bisschen eine andere Tendenz, einen anderen Drall gibt, sondern auch in Europa. Nationalstaatlichkeit wird wieder großgeschrieben. In Österreich könnte es sein, dass in Kürze eine rechte Regierung das Ruder übernimmt. Es ist nicht der erste Staat in Europa. In Deutschland stehen bald Wahlen an. Ist das dann im Prinzip ein bisschen Einhorn- und Märchenschloss-Ideen, die Sie haben mit Ihrer Idee vom Wohlstand? Weil man könnte der Advocatus Diaboli ja sagen, na, die Zeiten sind aber ganz anders, Frau Göpel. Wir werden wieder nationalstaatlicher, wir müssen wieder mehr aufs Individualglück gucken, Gemeinwohl hat hinten anzustehen.
Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, darauf zu parieren, weil erstens ist ja die ganze Idee, dass Menschen vereinzelt besser dran sind, total an der Forschungslandschaft vorbei. Also empirisch zu Ende gedacht, habe ich weder besonders viel Auswahl als ein Individuum in einer Gesellschaft, wenn nicht alle kooperieren, sodass die Angebote erstmal im Regal landen oder Ärzte aufmachen oder Erzieherinnen sich bereit erklären, meine Kinder zu versorgen. Also all denen, die sagen, ich denke nur noch an mich und jetzt kommt mal ich, biete ich an, herzlich mal in den Wald zu gehen und ein paar Tage alleine klarzukommen, wenn die anderen alle so doof sind. Und dann können wir nochmal sprechen darüber, was eigentlich Sicherheit und Wohlstand ausmacht und wo der herkommt. Wie man dann alle zur Kooperation bringt, das ist ja das, wo wir eine sehr freiheitliche Variante haben mit den demokratischen Gesellschaften, mit einer sozialen Marktwirtschaft, die viel Berufsfreiheit und Berufswahlrecht ja auch mitbringt. Also da sind wir ja anders aufgestellt als in Ländern, wo du jedweden Job machst, Hauptsache das kommt irgendwas auf den Teller abends. Und das ist ein sozialer Kontrakt. Und im Prinzip sind wir jetzt natürlich dabei zu verhandeln, ist dieser soziale Kontrakt etwas, das wir verteidigen wollen oder nicht. Und ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, den mit allem, was wir haben, zu verteidigen. Und auch wichtig ist, drauf zu schauen, dass es den sowohl in China nicht in dieser Form gibt und jetzt in den USA, der auch sehr, sehr, sehr unter Druck kommt. Also das, was libertär ist, ist ja genau nicht liberal, sondern es bedeutet im Grunde genommen, dass man den Staat so klein macht, dass er das Unternehmertum nicht mehr stören kann, völlig abhängig davon oder unabhängig davon, ob das inzwischen halt Oligopol oder gar monopolistische Strukturen sind. Da heißt, da ist dann kein Wettbewerb, keine Freiheit, sich in diese Märkte noch reinzubringen, sondern das wird dann eben in privater Hand kontrolliert, wer Zugang zu was bekommt. Das hat nicht viel mit einer Marktwirtschaft zu tun. Und ich glaube, dass es deshalb auch so relevant ist, da immer wieder mal hinzugucken, auf welche gesellschaftlichen Ergebnisse wir denn hinsteuern wollen und wo solche Narrative, wie Sie die eben so schön zusammengepasst haben, tatsächlich nur Narrative sind und entweder nicht zu Ende gedacht, dann kann man noch aufklären, aber wenn sie bewusst benutzt werden, dann weiß man auch halt irgendwann, wo die Linien zwischen für diese Zukunft, für die wir einstehen wollen oder eben dagegen sind. Und dann ist auch gut, dann bin ich wenigstens handlungsfähig.
Da fällt mir natürlich ein, dass jetzt Leute wie Trump oder in Ungarn Orbán oder in Österreich in naher Zukunft möglich, vielleicht, wahrscheinlich Kickl oben stehen. Das sind Ergebnisse demokratischer Prozesse. Was hat hier versagt? Ist das Manipulation durch Social Media, die hier geschieht? Oder haben Leute einfach vergessen? Oder nimmt das Wahlvolk das, was ihm gut tut, als zu selbstverständlich hin, als dass man das bereit wäre zu verteidigen? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Also als Systemtheoretikerin suche ich ja nicht nur mal nach einer Kausalität, sondern gehe davon aus, dass es multiple Faktoren sind, die in einem Cocktail sozusagen wirken. Und ich denke, dass es einerseits Übergangsprozesse sind nie leicht. Also in geschichtlichen Betrachtungen haben wir strukturellen Wandel selten konfliktarm hinbekommen, weil ich natürlich ein Festhalten an einer bestimmten Pfadorientierung für diejenigen, die in diesem Pfad sehr profitieren, erstmal als sehr rational denken kann. Und wenn dann auch noch einigermaßen ungleich verteilt ist, wenn dann das in der Transformationsforschung die Incumbents, also die Gewinner unter dem aktuellen System, sind auch die Ressourcen so verteilt, dass eine Besitzstandswahrung sich leichter durchsetzen und verteidigen lässt als ein Abweichen davon. Deshalb sehen wir häufig, dass es erst zu so Krisen- und Schockmomenten kommt, bevor wirklich was passiert. Und das haben wir unter Corona zum Beispiel gesehen. Auf einmal konnte man ganz viel Geld drucken. Vorher hieß es immer, es ist nicht möglich. Die Energiewende, die unfassbar durch den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine stattgefunden hat. Auf einmal kamen die ganzen Genehmigungsverfahren und so weiter in Gang. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Krisenhaftigkeit, damit Veränderungen stattfinden. Und dann ist Unruhe. Und dann sind die anderen beiden Zutaten so wahnsinnig relevant. Schaffe ich das Vertrauen zu generieren, dass tatsächlich wir an einer gemeinwohlorientierten Lösung festhalten oder eben nicht? Und da sind sowohl die Social-Media-Aktivitäten, also erstens mal die Algorithmen, die sowieso aus dem Geschäftsmodell heraus das Negative so nach oben strömten, haben dazu nicht beigetragen. Also da haben wir im Grunde genommen zunehmend das Gefühl gehabt, alle drehen so ein bisschen durch. Und wir haben natürlich gleichzeitig auch diese komplette Individualisierung als Influencerin, das sind ja ganz neue Jobs und so weiter, mit der Selbstvermarktung als im Grunde genommen die neue, fortschrittliche, tolle, unternehmerische Tätigkeit auch mit etabliert. Das heißt, wir haben die Individualisierung und das Aufregen und Abgrenzen von anderen und über andere Aufregen und Abgrenzen von anderen total normalisiert als eine Reaktion auch auf eine Umbruchphase. Und dann ist natürlich die Suche da, wo kann wieder Verbindlichkeit entstehen? Also wo kann eine gemeinsam an der Lösung wirken, sich Bahn brechen? Weil wir umgekehrt genau wissen, die großen Themen kriegen wir nur im Griff, wenn genug Leute mitmachen. Und das hatten wir das letzte Mal ja in der Bewegung, zum Beispiel For Future 2019, da war ja ganz viel das Gefühl, ah, jetzt machen wir das. Also da waren viele Demonstrationen draußen. Es gab vom World Economic Forum, die immer in Davos tagen, bis zur Europäischen Kommission, den Green Deal und das Commitment. Und jetzt shiften wir um, jetzt schaffen wir das. Und dann kamen eben die beiden Krisen und dann kam auch der Backlash. Also es muss man ja bewusst sich machen, dass genau diese Angstmomente und diese Sorgen durchaus aktiv bespielt werden inzwischen, auch auf den sozialen Medien.
Damit haben Sie jetzt eigentlich schon wunderbar den Turn in die letzte Runde oder in den letzten Teil dieses Podcast-Gesprächs genommen, nämlich die Frage, wie weiter tun. Eine Bewegung mal ebenso wieder aus dem Boden stampfen, scheint nicht so ganz leicht zu sein. Und Sie sagen ja auch, es ist ein Mix aus größeren strukturellen Maßnahmen, aber auch kleinteiligen, sogar lebensweltlichen Schritten. Was sind das für Schritte? Wie würden Sie sozusagen einen Stufenplan der Transformation und der Zukunftssicherung von Wohlstand beschreiben?
Also ich würde Wohlstand wahrscheinlich einfach mal loslassen, sondern würde eine Etage tiefer gehen und sagen, lass uns mal über Versorgungssicherheit sprechen und lass uns über Handlungsfähigkeit und Resilienz sprechen, weil wir uns nicht vormachen dürfen, dass wir momentan auch eine gewisse Abwehrsituation erleben werden. Und das heißt, wir brauchen eine konzertierte Antwort auf mindestens europäischer Ebene, idealerweise mit natürlich Partnern aus anderen Teilen der Welt. Da gibt es ja durchaus Länder im Moment von Brasilien über eben Chile, über Kanada, die keine Lust haben, einfach von den USA annektiert zu werden. Ich bin auch nicht sicher, wie Panama das gerade so findet. Bei Grönland ist es, glaube ich, auch noch offen. Das heißt, die Bündnisfähigkeit ist ganz, ganz relevant momentan, zu sagen, wir stehen ein für ein Aufhalten dieser Erosion und ein Zeigen, dass ein anderes Modell möglich ist. Und da würde ich dann Wohlstand auch versuchen zu qualifizieren. Für mich wäre die Fortschrittsformel heute wirklich eine sehr hohe Lebensqualität und stabile Versorgungssicherheit bei geringstmöglichem ökologischen Fußabdruck. Weil wir allein merken, jetzt durch den Druck, zum Beispiel auf die Ressourcenströme, sie werden inzwischen als Waffen benutzt, sei es das Gas, sei es das Getreide, was nicht rausgelassen wird, nicht reingelassen wird. Das sind ja im Grunde genommen Sicherheitsmaßnahmen, zu sagen, ich gehe mit diesen Dingen entweder sehr, sehr ressourcenschonend um, ich baue auch sowas wie Naturkapital bei uns innerhalb der Grenzen wieder auf und ich schaffe Angebote und Lösungen, die den Druck auf die Ressourcen reduzieren können, weil sie globalisierbar sind. Denn die erneuerbaren Energien natürlich einfach das beste Beispiel, wenn die Brennstoffe nicht mehr limitiert sind und nicht mehr irgendwo drunter sitzen, hat das natürlich ein Befreiungsmomentum. Das hatte die FDP mit ihrer Freiheitsenergie-Beschreibung dann ja auch aufgenommen. Das war ja in dem Moment sehr dankenswert, weil es ein neues Framing gesetzt hat, was es so ein bisschen aus den grünen Energien rausholte. Und damit habe ich eine breitere Akteursallianz geschaffen durch ein neues Framing. Und so, glaube ich, ist es ganz zentral zu überlegen, was sind so die grundlegenden Dinge, die wir nicht zurückdrehen wollen, wo wir sagen, das sind unsere maximalen Prioritäten und wie kriegt man da eine europäische Antwort? Es wird natürlich handelspolitisch interessant werden, aber auch da, wir werden nur auf europäischer Ebene bestimmte Standards setzen können, von denen wir sagen, alles andere wird hier nicht reingeflutet und wenn Zolldruck kommt, dann können wir auch nur auf europäischer Ebene den parieren. könnte man die digitalen Dienstleistungen vielleicht nehmen. Also irgendetwas, wo es auch interessant wird, für so eine US-amerikanische Gegenseite vielleicht wieder in Richtung Kompromiss zu denken. Die Infrastrukturen zusammendenken, die Verteidigungsausgaben zusammendenken, eine Kapitalmarktunion. Also wir brauchen eigentlich mehr Europa, um insgesamt effektiver zu werden und skalieren zu können.
Was Sie jetzt beschrieben haben, liegt im Bereich der politischen Steuerungsmechanismen und Instrumente. Meine Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, auf das etwas individuellere oder gesellschaftlichere. Sie stellen zwei, dreimal in Ihrem Buch auch die Frage, wer ist eigentlich dieses Wir, von dem wir sprechen, von dem auch Sie jetzt mehrmals gesprochen haben. Wir müssen, wir sollten, wir müssen unbedingt. Wie gesagt, da, vor 5 Jahren hatte man den Eindruck, da entsteht ein Wir aus NGOs heraus. Wie kommen wir zu einem neuen Wir?
Erstmal, indem wir anfangen, mit anderen nicht die Kommunikation abzureißen, sondern in ihr drin zu bleiben und sich wieder zuzuwenden, anstatt abzuwenden. Also ich habe das Gefühl, dieses Auschecken ist momentan so eine Überforderungsreaktion. Also oder eben tatsächlich ein, ich will mich nicht einmischen. Also oder ich will mich nicht verantwortlich machen. Also wir sehen das ja auch auf mehreren Ebenen. Ob das jetzt die komplette Steuerhinterziehung ist bei denjenigen, die dafür ganze Kanzleien beschäftigen können und die checken auch aus einer Gesellschaft. Also ich die Infrastruktur, die Bildung und so weiter alles fröhlich in Anspruch nehmen, aber sage, nö, also Steuern zahlen habe ich nicht so eine Lust drauf und der Standort nervt sowieso. Es ist keine gute Umgangsform, um tatsächlich zu überlegen, wie kriegt man die Gesellschaft in das Vertrauen, dass die Zusammenarbeit ausreicht. Ich sehe das aber auch am anderen Ende kritisch. Also wenn jetzt diejenigen sagen, die ich kann mit 60 in Rente gehen, mir geht's völlig gut, aber ich will nicht mehr mitmachen, weil ich habe es für mich durchgerechnet, dann ist das vielleicht auch eine Frage, die ich mir stellen könnte, muss das jetzt sein? Also mich 30 Jahre vor einem wahrscheinlichen Ableben schon mal komplett rauszuziehen. Also es gibt ja wirklich viele Tätigkeiten, die wir dringend noch bräuchten. Deshalb dieses Einchecken und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich beitragen kann in der Kooperation mit anderen, einmal als ein Signal zu senden. Ich bin gewillt, diese Zusammenarbeit zu machen, weil wir das ja ganz viel sehen, sei es auf den kleineren Ebenen. Ich würde gerne mehr machen, wenn ich wüsste, dass die anderen auch mitmachen würden. Das kommt in jeder sozialwissenschaftlichen Forschung. Und das kann ich aber bei mir sowohl im Unternehmen, das kann ich bei mir in der Familie, das kann ich bei mir in der Nachbarschaft. Und häufig hilft es, das mit was Gestaltendem zu verbinden, also Ressourcen zu bündeln, um etwas Positives rauszubringen. Und was da auch wichtig ist, ist zu fragen. Also zu sagen, würdest du nicht mitmachen oder wir brauchen dich. Das ist für mich ein Zugang, der ganz andere Türen öffnet. Und es ist gut, dass sie mir nochmal kurz spiegeln, dass ich sehr oft müssen und sollen gemacht habe. Und das ist immer so diese analytische Geschichte, wenn man drauf guckt, müsste man, wenn man das Ergebnis erzielen wollte. Aber sozialkulturell funktioniert es natürlich häufig besser, wenn man sagt, würdest du nicht, könntest du nicht oder die machen auch schon. Also das Nachmachen ist genauso wichtig. Das heißt, nicht aufhören, darüber zu reden, welches Ziel wir eigentlich verfolgen wollen, sich genau nicht einreden zu lassen, dass das naiv ist und sowieso keine Chance mehr hat. Und da müssen wir eben da können wir alle jeden Tag einen Beitrag machen, um diesen negativen Spirale ein Stück weit aufzuhalten.
Wie zuversichtlich sind Sie da? Wenn ich auf das Thema Transformation im Blick auf die Klimakrise blicke, dann sagen ja manche Studien, wir haben noch ein Zeitfenster von 3 bis 7 Jahren, bis zumindest noch weitere Kipppunkte erreicht sind. Jetzt ist schwierig, so ein Mutmachbuch zu schreiben oder ein Buch, was zuversichtlich stimmt. Aber wie würden Sie es selber sehen? Sind Sie zuversichtlich?
Für mich ist die Frage irgendwie immer am Sachverhalt vorbei, weil ich weiß natürlich aus komplexen Systemen, dass sie in einer dauerhaften Entwicklung sind. Also Zukunft bleibt immer offen. Und Trends generieren typischerweise auch Gegentrends. Und wenn Trends eskalieren, dann gibt es eine Krise, wo sowieso etwas anderes passieren wird müssen. Und wenn ich darauf vorbereitet bin und ein konstruktives Angebot habe, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, es Teil der Zukunft werden zu lassen. Wenn ich mich nicht darauf vorbereite, das interessiert mich nicht, ich checke eben komplett aus, dann werde ich weder Angebote haben, wie wir uns zum Beispiel an den Klimawandel anpassen können. Da gibt es ja auch tolle Möglichkeiten, das in einer Form zu machen, die gleichzeitig auch das CO2 bindet. Das sind ja viele dieser Nature-Based Solutions, können uns eigentlich 2 Wins geben und die Biodiversität auch noch mit schützen. Das heißt, sobald ich anfange, ein bisschen kreativer zu sein und zu sagen, ich bleibe auf dem Pfad und der Pfad bleibt offen, kann ich jeden Tag versuchen, ich möchte ein bisschen mehr von dem Wünschenswerten reinbringen, wo die Summe genau landet, wie das Ergebnis genau wird. Das können wir sowieso seltenst prognostizieren. Das sind ganz ungewöhnliche, sehr stabile Phasen, wo wir wirklich so prognostisch werden können. Und von daher ist doch dieses jeden Tag einen Schritt mehr dem, was ich gerne in der Zukunft sehen würde, ein ganz gutes Elixier.
Der frühere tschechische Präsident Václav Havel, Die hat diesen schönen Diktum, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Das heißt, im Klartext, das Beste ist nicht auf das Ergebnis, eine gute Zukunft, wie man ich mir die ausmale, zu blicken und mich von der Wahrscheinlichkeit leiten zu lassen, ob das gelingen wird oder nicht, sondern einfach zu sagen, ich tue jetzt das, was ich an sich als für gut und sinnvoll und wichtig erachte.
Sie dürfen absolut und 100% auf die positive Zukunft schauen. Ja. Sie dürfen nur nicht daran verzweifeln, wenn der Schritt oder die Schritte, die Sie getätigt haben, nicht genau zu dem Ergebnis führen wird, weil andere tun auch Schritte. Das heißt, es bleibt ein Tanz. Es bleibt ein Tanz mit vielen unterschiedlichen Treibern der Entwicklung. Aber ich bin selber eben auch tanzend und ich kann führen und ich kann eine Idee reingeben.
Also nochmal ein Bild des Kompasses. Da kommen wir nochmal schön zurück. Ich habe schon ein Ziel und der Kompass hilft mir, das anzusteuern. Aber die Schritte, die ich dann zu gehen habe, um dieses Ziel zu erreichen, auch vielleicht die Umwege, die ich nehmen muss, die gibt mir der Kompass ja nicht vor. Die muss ich dann schon selber aus der Situation heraus entwickeln.
Genau, also wenn die Landkarte gerade wegradiert wird, weil wir sagen, huch, die Pfade passen vielleicht nicht mehr, kann ich mit dem Kompass aber trotzdem ja schauen, wie komme ich durch? Oder segeln, wäre als Metapher auch. Okay, der Gegenwind nimmt zu. Ich möchte aber trotzdem an dem Horizont ankommen. Vielleicht muss ich ein paar Wenden und Halden einbauen, damit ich diese Gegenströmung aufnehme. Aber das heißt ja nicht, dass ich umdrehen muss.
Das sagt Maja Göpel, unser heutiger Gast bei 361 Grad Sozialkompass. Wenn Sie sagen, hey, das war anregend, da möchte ich mehr wissen, dann empfehlen wir Ihnen das neue Buch von Maja Göpel, Werte, ein Kompass für die Zukunft. Und wenn es noch mehr sein darf, dann finden Sie weitere Lektüre-Tipps zu dieser Podcast-Folge unter ksoe.at/podcast. Dort können Sie im Übrigen auch die vorherigen Folgen nachhören. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback, Kritik und Anregungen. Auch die Möglichkeit gibt's über die Website. Und ein letztes, im März startet unsere neue Staffel zum Thema, zum Generalthema sozialer Friede und die ersten Folgen konkret zum Thema Verständigung und sozialer Frieden. Vielen Dank für die Geduld und Ihr Mitdenken, sagen Henning Klingen und
Marco Stagnitfeld.
361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.